Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 17. Dezember. Heute mit den folgenden Themen. Seit einer Abstimmung im Februar ist Hassrede gegen sexuelle Minderheiten verboten.
Oft haben Teilnehmende berichtet, dass sie erleichtert waren, dass am Ende für ein Ja gestimmt wurde, aber dass sie traurig waren, dass doch noch ein großer Prozentteil der Schweizer und Schweizerinnen gegen die Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes gestimmt hat.
Es gibt immer noch viele Orte in der Schweiz, wo LGBTIQ-Menschen Diskriminierung erleiden. Das zeigt eine neue Studie. Dann Ernüchterung beim Klimaschutz. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre hat trotz Corona-Stillstand nicht abgenommen. Und weltweit leiden die Meere, so beispielsweise auch in Mexiko.
Ein Beispiel für die verantwortungslose Nutzung des Meeres ist die Überfischung der Haibestände oder die Langleinentechnik. Dabei kommt es zu sehr viel Beifang, was alles andere als nachhaltig ist.
Wir sprechen mit verschiedenen WissenschaftlerInnen über den Meeresschutz in Mexiko. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Völz.
Rabe Info.
Zuerst aber zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Wegen verschiedener Einsprachen geht die Stadt Bern im Hochwasserschutz anders vor als geplant. Am Klösterlistutz war eine fixe Schutzmauer vorgesehen, auf diese will die Stadt nun verzichten. Bei Hochwasser sollen kurzfristig mobile Elemente aufgebaut werden. Gegen eine Ufermauer zwischen Untertorbrücke und Altenbergsteg sammelten AnwohnerInnen über 6000 Unterschriften. Diese Mauer soll nun kleiner ausfallen. Auch hier will die Stadt Bern im Notfall mobile Elemente einsetzen. Noch muss die Stadtberner Stimmbevölkerung über die neuen Hochwasserschutzmaßnahmen befinden. Bei einem Ja beginnen die Bauarbeiten frühestens im Winter 2023/24. Der ehemalige Bundesrat Flavio Gotti ist tot. Der CVP-Politiker starb gestern im Alter von 81 Jahren an Komplikationen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Darüber berichtet unter anderem der Tagesanzeiger. Flavio Gotti leitete von 1987 bis 1993 das Departement des Inneren. Später wechselte er ins Außendepartement. Das Jahr 2020 war im Schnitt 2 Grad zu warm. Vor allem im Norden und im Osten der Schweiz sei das vergangene Jahr außerdem viel zu trocken gewesen, schreibt SRF News. Darüber hinaus erlebte die Schweiz stellenweise das sonnigste Jahr seit Messbeginn. Ins Ausland. Gestern endete der Prozess gegen die 14 Angeklagten des Terroranschlags auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. Alle Angeklagten wurden schuldig gesprochen, die 2 Hauptangeklagten müssen für 30 Jahre hinter Gitter. Beim Anschlag auf die Redaktion der Zeitschrift kamen 17 Menschen ums Leben. Die 3 Haupttäter wurden damals bei Schusswechseln mit der Polizei getötet, die gestern Verurteilten waren ihre Komplizen. Das Verbot von Gender Studies in Rumänien wurde gekippt. Das rumänische Verfassungsgericht hat gestern eine Gesetzesänderung des Parlaments für nichtig erklärt. Darüber berichtet die deutsche Zeitung Die Zeit. Somit dürfen Schulen und Universitäten weiterhin Gender Studies thematisieren. Bereits seit über 2 Jahren ist im Nachbarland Ungarn die Geschlechterforschung aus der Liste der zugelassenen Studiengänge gestrichen. Und noch zum Wetter. Der morgige Freitag und auch der Samstag werden grau in grau. Es bleibt trocken bei rund 6 Grad. Am Sonntag könnte es dann ab und zu sogar regnen bei Temperaturen um die 4 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Homo- und bisexuelle Menschen sowie Menschen anderer geschlechtlicher Minderheiten, beispielsweise intersexuelle Personen, erleben in der Schweiz immer wieder Diskriminierung. Das zeigt eine soeben erschienene Umfrage von Forschenden der Universitäten Zürich und Lausanne. Für dieses LGBTIQ+-Panel wurden Menschen der Communities zu ihrer Befindlichkeit befragt. Das Ziel der Umfrage war, herauszufinden, wie gut sich lesbische, schwule, bi, trans, inter und queere Menschen hierzulande integriert fühlen. Knapp 1800 Menschen nahmen an der Studie teil. Mitverantwortlich war Tabea Hässler. Sie forscht zu Sozialpsychologie an der Universität Zürich. Kathrin Hiss wollte von ihr wissen, wie der Kontakt zu den Menschen aus den Communities hergestellt wurde.
Wir haben zum einen LGBTIQ-Organisationen in der Schweiz angeschrieben, um gebeten, die Studie zu promoten und zu teilen, um eben gezielt LGBTIQ-Personen anzusprechen, haben auch über Universitäten nochmal Flyer verteilt. Ja, und das Ziel war natürlich, vor allem LGBTIQ-Personen anzusprechen, aber auch interessierte cis-heterosexuelle Personen zu befragen.
Zur Erklärung kurz, cis steht dem Ausdruck trans gegenüber, also cis umfasst einen Großteil der Gesellschaft, damit sind Menschen gemeint, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt auch zugewiesen wurde. Wie gesagt, 1800 Menschen haben sie im LGBTIQ-Panel befragt. Heißt es denn auch, dass die Umfrage repräsentativ ist?
Nein, die Studie ist nicht repräsentativ für die LGBTIQ-Population in der Schweiz. Vor allem Personen, die eben weniger mit LGBT-Organisationen verbunden sind oder Personen, die noch nicht out sind, sind wahrscheinlich in unserer Studie untervertreten.
Auffällig ist ja, dass deutlich über die Hälfte der Befragten über einen Uni-Abschluss verfügen. Denken Sie, dass die Erfahrungen von LGBTIQ+ anders sind, je nachdem, ob sie akademischen Kreisen zugehören oder nicht?
Ja, ich denke schon. Wir wissen, dass zum Beispiel Bildung ein Prädiktor ist für LGBTIQ-Negativität. Das heißt, Personen, die gebildet sind, sind oft offener für LGBT-Personen. Somit würden wir vermuten, dass zum Beispiel das Thema Diskriminierung bei Personen, die weniger gebildet sind, wahrscheinlich noch stärker ein Thema ist.
Sie sprechen in Ihrem Bericht von struktureller Diskriminierung gegen Personen aus der LGBTIQ-Plus-Community. Könnten Sie anhand von einem oder auch von mehreren Beispielen erklären, was Sie meinen mit dieser strukturellen Diskriminierung?
Ja, strukturelle Diskriminierung wäre im Gegensatz zum Beispiel körperlicher Gewalt dann, dass Personen ausgeschlossen werden in Gesetzen. Zum Beispiel im Moment ist ja die Ehe für alle für LGBTIQ-Personen noch nicht legal. Auch dürfen zum Beispiel gleichgeschlechtliche Frauenpaare sich nicht künstlich befruchten lassen. Beim Thema Geschlecht im Pass gibt es oft nur die Option männlich-weiblich, was zum Beispiel intergeschlechtlichen Personen nicht gerecht wird. All das sind Formen von struktureller Diskriminierung.
Ein willkommener Befund aus Ihrem Bericht ist ja, dass Angehörige der LGBTIQ-Plus-Community oft positivere Reaktionen erfahren auf ihr Coming Out, als sie es zuvor angenommen haben. Wo verorten Sie die Gründe dafür?
Ich glaube, ein Grund ist, dass wir eben oft nur über negative Ergebnisse oder Ereignisse berichten und demnach natürlich Personen, die weniger Kontakt zu anderen sexuellen oder geschlechtlichen Minderheiten haben, vor allem über diese negativen Berichte wissen. Dann ist es eben auch oft, dass man davon erstmal ausgeht, dass die Familie Probleme hat, was oft im ersten Moment auch der Fall ist. Über die Zeit reagieren dann aber Personen oft deutlich positiver. Also es ist, glaube ich, vor allem die fehlende Berichterstattung über positive Ergebnisse, die dazu verführt, dass LGBT-Personen davon ausgehen, dass andere viel, viel negativer reagieren werden.
Im Februar wurde die Erweiterung der Antirassismus-Strafnorm vom Volk angenommen. Hassrede ist nun auch gegen Menschen aus der LGBTIQ-Plus-Community strafbar. Ein Erfolg, der aber auch gemischte Reaktionen bei den Befragten auslöste. Warum?
Zum einen möchten wir, glaube ich, nochmal hervorheben, dass eben nicht alle LGBTIQ-Personen geschützt sind. Die Geschlechtsidentität wurde nicht in das Antidiskriminierungsgesetz aufgenommen. Was problematisch ist, da vor allem Transgender und non-binäre Personen noch deutlich mehr Diskriminierung erfahren als zum Beispiel schwule, lesbische, bisexuelle oder pansexuelle Personen. Zum anderen ist es aber auch so gewesen, dass im Verlauf der Debatte teilweise sehr offene Hasskommentare auch gepostet wurde und Personen eben mit diesen teilweise sehr deutlich negativen ablehnenden Kommentaren konfrontiert wurde und das eben dazu geführt hat, dass man merkt, wie sehr andere Personen einen aufgrund der sexuellen Identität immer noch ablehnen. Auch das Voting wurde demnach gemischt aufgenommen. Oft haben Teilnehmende berichtet, dass sie erleichtert waren, dass am Ende für ein Ja gestimmt wurde, aber dass sie traurig waren, dass doch noch ein großer Prozentteil der Schweizer und Schweizerinnen gegen die Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes gestimmt hat.
Sie untersuchten auch die Unterstützung, die Personen der LGBTIQ+-Community erfahren, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz oder im Sportverein etc. Dabei fällt auf, dass sich Angehörige geschlechtlicher Minderheiten, also zum Beispiel Transpersonen, weniger unterstützt fühlen als Angehörige sexueller Minderheiten, also zum Beispiel lesbische Personen. Warum, denken Sie, gibt es diesen großen Unterschied in der gesellschaftlichen Akzeptanz?
Ich denke einfach, dass wir beim Thema sexuelle Minderheiten schon ein bisschen weiter sind. Wenn wir 20 Jahre zurückgucken, war da die Akzeptanz auch noch deutlich geringer. Und über geschlechtliche Minderheiten ist jetzt einfach erst in den letzten 5 bis 10 Jahren gesprochen worden. Und dementsprechend sind wir da mit den Einstellungen noch ein bisschen hinterher, dass viele Leute einfach niemanden im persönlichen Bekanntenkreis kennen, der oder die transgender ist oder nicht binär ist. Und dementsprechend, je mehr man mit anderen Personen in Kontakt kommt, desto positiver ist man eingestellt. Wir vermuten also, dass es über die Zeit auch hier sich angleichen wird.
Einen Schwerpunkt der diesjährigen Umfrage legten Sie auf das Thema Schule. Welche überraschenden Erkenntnisse mussten Sie dabei machen?
Wir waren überrascht, dass selbst heutzutage bei den unter 20-jährigen Teilnehmenden die Hälfte berichtet hat, dass das Thema sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität nicht thematisiert wurde in der Schule. Das ist insofern problematisch, als dass eben gerade im Alter von 14 bis 17 Personen bewusst wird, dass sie eventuell einer sexuellen Minderheit oder Geschlechtsminderheit angehören und hier eben besonders verletzlich sind, auch zu Mobbing, selbstverletzendes Verhalten. Strich, es wäre sehr, sehr wichtig, dass die Schulen hier aufklären, und zum einen eben heterosexuelle Schülerinnen und Schüler sensibilisieren, aber auch LGBTIQ-Schülerinnen und Schülern aufzeigen, dass sie ganz normal sind.
Das sagt Tabea Hässler. Sie forscht zu Sozialpsychologie an der Uni Zürich und hat das LGBTIQ-Plus-Panel mit herausgegeben. Einen Link zur Studie gibt es bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Hier fragen wir gleich nach, warum der Corona-bedingte Stillstand der Welt sich nur bedingt auf die CO2-Bilanz niederschlägt. Zuvor aber blicken wir nach Basel. Dort ist zumindest eine Band nicht stillgestanden. Vorgestern haben sie ein brandneues Album veröffentlicht. Der Bianca Story, hier zu hören mit Digger.
Thank you.
Rabe Info.
Die Welt steht derzeit still. Oder so fühlt es sich zumindest an. Verkehr und Transport, Produktion und Konsum, alles läuft auf Sparflamme und stellt Länder vor immense wirtschaftliche Herausforderungen, seit Corona weltweit den Lauf der Dinge bestimmt. Und da denkt man sich, na, wenigstens fürs Klima ist das bestimmt gut. Aber auch hier ist die Bilanz ernüchternd, wenn man die jüngsten wissenschaftlichen Untersuchungen zur CO2-Konzentration in der Atmosphäre betrachtet. Wilmar Ahl berichtet.
Der kürzlich veröffentlichte Bericht des Global Carbon Projects zeigt, der Ausstoß von Treibhausgasen ist dieses Jahr um rund 7% zurückgegangen. Das ist der größte Rückgang je. Er ist größer als nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, größer auch als nach der Finanzkrise im 2008. Gleichzeitig aber, und hier kommt eben die Ernüchterung, ist die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nicht zurückgegangen, sagt Claudia Woloszczuk vom Global Atmosphere Watch Programm der Weltorganisation für Meteorologie.
Man muss sich die Atmosphäre ein bisschen vorstellen, man kann das vergleichen mit einer Badewanne. Solange wir Wasser hinzufügen in der Badewanne, steigt das Wasserlevel der Badewanne an. Und erst wenn wir keinerlei Wasser mehr hinzufügen, bleibt es gleich und fängt vielleicht irgendwann an zurückzugehen. Und es ist in der Atmosphäre ganz ähnlich, dadurch, dass Treibhausgase wie beispielsweise Kohlendioxid so eine lange Lebensdauer haben. Ein Teil wird generell ja aufgenommen vom Ozean und auch von der Vegetation. Und natürlich, obwohl die Emissionen, also der Ausstoß, zurückgegangen sind, wurden ja nach wie vor Treibhausgase ausgestoßen. Und die kommen natürlich, also wenn wir jetzt wieder von unserer Badewanne ausgehen, die kommen natürlich hinzu.
Manche Treibhausgase bleiben sehr lange in der Atmosphäre. Kohlendioxid, CO2 zum Beispiel, könne unter Umständen mehrere Jahrtausende in der Atmosphäre verbleiben. Somit könne man nicht per se davon ausgehen, dass der aktuelle Rückgang des CO2-Ausstoßes die Erderwärmung nun kräftig abbremse, so Claudia Woloszczuk.
Das kommt natürlich darauf an, wie das jetzt weitergeht. Der einmalige Rückgang wird sich langfristig nur auswirken, wenn es auch in der Zukunft weiterhin die Emissionen zurückgehen. Und das bedeutet natürlich, dass sich insgesamt etwas ändern muss.
Ende 2016, vor 4 Jahren also, hat die internationale Staatengemeinschaft das Pariser Klimaabkommen in Kraft gesetzt. Darin verpflichten sich die Staaten, klimapolitische Pläne vorzulegen, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu senken im Vergleich zu den Werten vor der Industrialisierung. Um das zu erreichen, müsste man laut Berechnungen des Global Carbon Projects den weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen jedes Jahr um rund 7% senken. Dieses Jahr mit allen Corona-Einschränkungen hätten wir das tatsächlich erreicht. Ist das nun ein Grund zur Hoffnung?
Naja, inwiefern die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden können, hängt natürlich massiv davon ab, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir begrüßen, dass sich in letzter Zeit immer mehr Länder dazu verpflichtet haben, ihre Emissionen so weit zu senken, dass sie auf Netto-Null-Emissionen, nennen wir das immer, kommen. Also das heißt, dass nicht mehr ausgestoßen wird, als auch wieder aus der Atmosphäre sozusagen rausgenommen werden kann. Diese Ankündigungen sind sehr positiv und jetzt müssen natürlich die entsprechenden Maßnahmen folgen.
Blickt man aufs letzte von Corona geprägte Jahr zurück, kann man sich jedoch schwer vorstellen, dass die Weltgemeinschaft es tatsächlich schafft, die Wirtschaftsleistung längerfristig so stark zurückzufahren, dass wir den Treibhausgasausstoß jedes Jahr um 7% senken können. Die Einschränkungen waren enorm. Wie soll das längerfristig so gehen? Hier gibt Claudia Woloszczuk zu bedenken, dass die persönliche Wahrnehmung kein Gradmesser sei.
Man muss natürlich betrachten, dass wir jetzt in erster Linie die Maßnahmen gehabt haben, die sehr massive Einschränkungen auf Individuen haben. Deswegen haben wir sie auch so stark gefühlt. Deshalb ist das Gefühlte so weit entfernt von der Realität, weil sich eben im Grunde die Industrie und die Elektrizitätserzeugung und viele Sachen, auf die man jetzt persönlich sehr wenig Einfluss hat, etwas ändern muss.
Viele industrielle Komplexe hätten nur kurzfristig gestoppt und auch in der Landwirtschaft habe sich kaum etwas maßgeblich verändert dieses Jahr. Und vor allem dort brauche es nun massive Veränderungen, um den CO2-Ausstoß längerfristig zu senken. Und ja, die Zeit zu handeln sei nicht morgen oder übermorgen, sondern jetzt, betont Claudia Woloszczuk von der Weltorganisation für Meteorologie.
Wir haben zurzeit mehr als 400 ppm, also Parts per Million, CO2 in der Atmosphäre. Das letzte Mal, dass wir historisch in der Erdatmosphäre rund 400 ppm CO2 hatten, das war vor ungefähr 3 bis 5 Millionen Jahren. Und wir gehen davon aus, dass damals die globale Oberflächentemperatur rund 2 bis 3 Grad höher war als heute. Und deswegen ist es natürlich sehr dringend, dass wir die Treibhausgasemissionen reduzieren, damit eben die Treibhausgaskonzentrationen, also das, was in der Atmosphäre ist, nicht noch weiter ansteigen.
Entweder braucht es also einen schnellen, grundsätzlichen, weltweiten Umbau von industrieller Produktion und Landwirtschaft oder aber noch ein paar Corona-Krisen, damit der CO2-Ausstoß und damit auch die Erderwärmung längerfristig zu sinken beginnt.
Einen Beitrag von Wilma Rall haben wir gehört. Die Links zu den wissenschaftlichen Studien gibt's bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Die Weltmeere leiden. Schuld daran ist der Mensch. Die Meere sind überfischt und verschmutzt und die Klimaerhitzung bereitet den Ökosystemen unter Wasser grosse Schwierigkeiten. So auch in Mexiko. Vor rund 5 Jahren hat die UNO verschiedene Nachhaltigkeitsziele definiert. Eines davon fordert den Schutz der Meere und die nachhaltige Nutzung seiner Ressourcen. Wurden diese Ziele erreicht? Knut Hildebrand von Radio Onda hat sich in Mexiko bei verschiedenen Projekten umgehört.
Gerardo Gomez ist ein lebenslustiger Mit-50er, den seine Freunde kurz Jopon nennen. Gomez lebt in Huatulco, einem ehemaligen Fischerdorf an der Pazifikküste des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca. Wegen seiner malerischen Buchten und weißen Sandstrände entwickelt sich Huatulco zunehmend zu einer Hochburg der Tourismusindustrie. Seit seiner Jugend arbeitet Gomez als Fischer. Das Meer mit all seiner Schönheit und seinem Artenreichtum ist ihm ans Herz gewachsen. Doch vieles habe sich in den letzten Jahren verändert.
Es ist nicht mehr wie in den 90er Jahren, als es noch gute Fänge gab. Haie, Doraden, Thunfische. Jetzt fischen wir, um zu überleben. Niemand schützt mehr die Brutstätten der Fische. Und es gibt auch keine Kontrolle durch die Behörden. Von Unterstützung für uns kleine Fischer ganz zu schweigen.
In der Überfischung des Meeres sieht auch Saúl Serrano ein Problem. Serrano ist Ökologe und hat sich auf nachhaltige Fischzucht spezialisiert. Er erklärt, dass die Überfischung eine Folge des kommerziellen Fischfangs sei. Früher habe man auf traditionelle Art für den lokalen Verbrauch gefischt, heute dagegen im industriellen Maßstab für den nationalen Markt und den Export.
Ein Beispiel für die verantwortungslose Nutzung des Meeres ist die Überfischung der Haibestände. Oder die Langleinentechnik, welche immer häufiger eingesetzt wird. Dabei kommt es zu sehr viel Beifang, was alles andere als nachhaltig ist.
El Parque Nacional Huatulco.
Der Nationalpark von Huatulco hat große Bedeutung als Brutstätte. Die hier geschützten Arten besiedeln auch angrenzende Gebiete, wo sie aufgrund des Einflusses des Menschen schon nicht mehr vorkommen.
Berichtet Dr. Cecilia Chapa. Dr. Chapa arbeitet an der Universität Del Mar in Huatulco und sitzt im akademischen Beirat des Nationalparks. Der Nationalpark von Huatulco umfasst knapp 12.000 Hektar, was gut einem Viertel der Fläche Münchens entspricht. Knapp die Hälfte des Parks liegt im Meer. Zu seinen wichtigsten Biotopen gehören Mangrovenwälder und die letzten Korallenriffe der mexikanischen Pazifikküste. Beide wichtige Brutstätten für viele Meeresbewohner. Aber auch die empfindlichen Ökosysteme des Nationalparks sind bedroht. Infolge des Klimawandels steigt der CO2-Gehalt des Meeres. Das hat eine Übersäuerung des Wassers zur Folge.
Los arrecifes de Huatulco juegan un papel muy importante en la conectividad de corales del Pacífico Oriental Tropical.
Die Korallenriffe von Huatulco spielen eine wichtige Rolle für die Ökosysteme des tropischen Westpazifik. Sie haben jedoch große Probleme, sich den sich verändernden Bedingungen anzupassen. Wenn sie das nicht schaffen, verlieren wir mit den Korallen einen wichtigen maritimen Lebensraum.
Doch das ökologische Gleichgewicht des Meeres ist nicht nur durch die Übersäuerung, sondern auch seine Erwärmung, den Eintrag von Abwässern aus Industrie und Landwirtschaft sowie nicht nachhaltigen Tourismus gestört. Sprich, durch Aktivitäten von uns Menschen. Und genau an dieser Stelle setzt Gabriela Angmonetes de Orca an. Angmonetes de Orca ist Meeresbiologin und hat lange Jahre im Monitoring von Korallenriffen gearbeitet. Zusammen mit einem Kollegen hat sie das Projekt Buceo con Ciencia ins Leben gerufen. Buceo con Ciencia ist ein Wortspiel, das auf Deutsch in etwa heißt Tauchen für die Wissenschaft und das Bewusstsein.
Wir setzen die Unterwasserfotografie sowohl zur Forschung ein, als auch um den Menschen zu zeigen, wie schön die Natur ist, damit sich ihre Einstellung ihr gegenüber ändert.
Buceo con Ciencia arbeitet eng mit staatlichen Stellen, anderen Nichtregierungsorganisationen sowie der Zivilgesellschaft zusammen. Wichtiger Bestandteil der Aktivitäten des Projektes ist die Bildungsarbeit. Die Mitglieder des Projektes führen Fortbildungen für Fischer, Restaurantbesitzer und Anbieter touristischer Leistungen durch. In diesen vermitteln sie, wie deren Aktivitäten im Einklang mit der Natur erfolgen können, damit sie sich nicht negativ auf die Korallenriffe und das Leben im Meer auswirken.
Es ist wichtig, ein Bewusstsein für die Umwelt zu schaffen, um sie zu schützen. Denn am Ende gibt es nur eine Erde, die es für alle Menschen zu erhalten gilt.
Wie wichtig Initiativen wie Buceo con Ciencia sind, weiß auch Forscherin Cecilia Chopper. Angesichts des globalen Klimawandels sei klar, dass sich die Situation weiter verschärfen wird. Und schon heute könne man, nicht weit entfernt von Huatulco, einen Blick in die unschöne Zukunft werfen.
Der Istmo de Tehuantepec ist eine Region, wo schon heute das Meer sehr sauer ist. Hier können wir sehen, wie sich der Einfluss des Menschen in Zukunft weltweit auswirken wird.
Zum Verlust von maritimen Lebensräumen und einem Rückgang der Nahrungsmittelproduktion werde es kommen, ist sich Chapa sicher, wenn wir nicht rechtzeitig die Anstrengungen zum Schutz der Meere verstärken.
Ein Beitrag von Radio Onda haben wir gehört.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Donnerstag, den 17. Dezember. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast, sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Wilma Rall. Die nächste und letzte Infosendung fürs 2020 gibt's morgen hier um die gleiche Zeit. Dann verabschieden wir uns vom langjährigen Leiter des Kornhausforums Bern, Bernhard Giger, und nehmen uns selber ein bisschen auf die Schippe mit den lustigsten Patzern und Versprechen aus der Inforedaktion 2020. Am Mikrofon verabschiedet sich Frau Voits. Habt einen schönen Tag, habt Sorge und bleibt gesund. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.